ARD. Sprechen wir über Mord. Klassiker des Strafrechts. Der Badewannenfall. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo und hurra, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Hurra, sage ich, weil wir uns heute endlich einem Fall widmen, über den wir hier schon sehr oft gesprochen haben. Und eigentlich wissen treue Hörerinnen und Hörer über diesen Fall eh schon alles, eben weil wir bei ihm schon mehrfach argumentativ vorbeigekommen sind. Aber da wir ja mit diesem Podcast schon ein gehöriges Kompendium geschaffen haben und tief in unserem Herzen vielleicht, Thomas Fischer, eine vollständige Besprechung aller Mordfälle seit der Tat des Kain zum Lasten des Abel anstreben, oder? Was ist da unser Ziel?
Das ist jedenfalls nicht ausgeschlossen.
Jedenfalls bekommt heute der reichsgerichtliche Badewannenfall seine eigene Folge und zuvörderst den Stempel als Klassiker des Strafrechts. Thomas Fischer, kurz vor die Klammer gezogen, warum ist der Fall für die deutsche Rechtsprechung so wichtig? Und hat er diese Stellung auch deshalb bekommen, weil die Konstellation des gewaltsamen Todes eines Neugeborenen, wir kommen da gleich noch drauf, und der doch tief im Herzen wohl ebenso hilfsbereiten wie unglücklich handelnden Familie auch im düsteren Jahr 1940 das Richterkollegium zum Nachdenken brachte?
Ja, es handelt sich halt um einen Fall, dessen rechtlicher Gehalt ein zentrales Problem des sogenannten allgemeinen Teils des Strafrechts betrifft, nämlich das Problem der Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme, also Täterschaft und Beihilfe, genauer gesagt. Und da ist dieser Fall besonders hervorstechend aus verschiedenen Gründen. Der Sachverhalt ist übersichtlich und die rechtliche Konstellation ist durchaus interessant. Und man hat sich mit der Frage der Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme natürlich schon sehr lange beschäftigt. Und dieser Reichsgerichtsfall ist ein spektakulär entschiedener Fall, der dann für eine doch lange Zeit auch nach dem Ende des Reichsgerichts und nach der Installierung des Bundesgerichtshofs noch weiter die Rechtsprechung eigentlich geprägt hat und erst viele Jahre später dann nochmal grundsätzlich in Frage gestellt wurde.
Wir haben ja ganz viele Nicht-Juristinnen und Juristen unter unseren Hörerinnen und Hörern. Und da kam mir der Gedanke, vielleicht sollten wir auch nochmal vor die Klammer gezogen die Systematik des Strafgesetzbuches an diesem Punkt eine Sekunde besprechen. Wir haben einen allgemeinen Teil, da gehört dieses Problem hin, und wir haben einen besonderen Teil. Und im besonderen Teil steht dann auch der Mord, über den wir so viel sprechen, aber ganz unbemerkt rutschen wir für die Nichtjuristen dann auch immer wieder in den Diskussionen in den allgemeinen Teil. Vielleicht helfen Sie uns nochmal, wie grenzen sich die beiden ab, wofür sind sie da?
Der allgemeine Teil tut das, was ihm sein Name vorschreibt, nämlich er regelt Normen, er regelt wie im Allgemeinen, nämlich unabhängig von einem bestimmten Straftatbestand, zentrale Gesichtspunkte des materiellen Strafrechts, also der Anwendung des materiellen Rechts, zu handhaben sind. Das sind einerseits ganz allgemeine Vorschriften etwa über die Anwendung des Strafrechts und über die Begriffsbestimmungen. Dann gibt es Bestimmungen über das, was ist Unterlassen, was ist kein Unterlassen, was ist Vorsatz, was ist Fahrlässigkeit. Dann stehen im allgemeinen Teil die Vorschriften über die Schuldfähigkeit, über die wir ja auch schon sehr häufig gesprochen haben. Dann ist dort geregelt, was ist ein Versuch? Wie wird der Versuch bestraft? Kann man vom Versuch zurücktreten? Dann kommt der Teil, über den wir heute sprechen, Täterschaft und Teilnahme. Also Täterschaft, Anstiftung und Beihilfe und noch die Regelungen, die sich noch ein bisschen damit beschäftigen. Dann ist dort geregelt die Frage von Notwehr, Nothilfe und entschuldigtem Notstand. Und dann gehört zum allgemeinen Teil noch der gesamte Bereich der Strafzumessung, also welche Strafen gibt es. Dann gehört dazu der gesamte Teil der Strafzumessung, also zum einen, was gibt es für Strafen, Geldstrafe, Freiheitsstrafe, wie wird die bestimmt, wie wird Strafe zugemessen, nach welchen Kriterien, nach welchen Maßstäben wird Strafe zugemessen innerhalb der jeweiligen Strafrahmen, die dann im besonderen Teil stehen. Und was passiert, wenn jemand mehrere Strafen kriegt, wie hängen die miteinander zusammen? Dann ist dort geregelt die Frage der Strafaussetzung zur Bewährung oder des Widerrufs der Strafaussetzung, die Unterbringung in Maßregelvollzug und andere Maßregeln, Entziehung der Fahrerlaubnis, Berufsverbot und Ähnliches. Schließlich sind dann noch geregelt der Strafantrag ins Allgemeine und die Verjährung. Das sind insgesamt 79 Vorschriften ungefähr, also das geht bis 79b, glaube ich. Und mit 80a fängt dann der besondere Teil an. 80 ist gestrichen worden durch das Völkerstrafgesetzbuch. Und ja, in diesem allgemeinen Teil stehen alle grundlegenden Regeln für die Anwendung des Strafrechts. Der besondere Teil beschäftigt sich dann halt mit den einzelnen Delikten und führt jeweils auf, welche Tatbestandsmerkmale verwirklicht sein müssen, objektiv und subjektiv, damit eine Schuld festgestellt und eine Strafe verhängt werden kann bzw. muss. Und auf die Anwendung dieser jeweils gesonderten einzelnen Regeln, die dann ungefähr 400 Paragraphen, glaube ich, inzwischen erfasst oder ein bisschen mehr sogar. Wir haben ja im Strafgesetzbuch zurzeit nach meiner Kenntnis 517 Vorschriften, obwohl sie nur bis 358 durchgezählt sind.
Aber da kommen die A's und die B's und die C's und die D's.
Und die F's und die K's inzwischen auch. 184K gibt es inzwischen auch. Also 515 und davon sind dann 450 im besonderen Teil. Und auf deren Anwendung finden jeweils die Regeln des allgemeinen Teils Anwendung.
Und für alle Nichtjuristen, wenn sie etwas suchen, was sie ihrem Nachbar zutrauen, wenn sie etwas beobachtet haben, immer in den besonderen Teil schauen. Da findet sich der 211, der Mordparagraf, über den wir hier den ganzen Podcast überreden, aber eben auch die ganzen kleinen und großen anderen Delikte. Sie haben schon gesagt, bis in die kleinen Buchstaben hinein, die lustigsten und die spannendsten und die gruseligsten und die umstrittensten Paragraphen.
Wobei man immer mal wieder dazu sagen muss, dass es wirklich auffällig ist und auch immer wieder, wie soll ich sagen, erschütternd, dass sehr viele Menschen permanent über Strafrecht reden oder häufig über Strafrecht reden und auch immer ganz genau angeblich wissen, worüber sie sprechen und sagen, das ist Betrug und es muss doch so und so sein. Und wenn man sie dann fragt, haben sie denn die Vorschrift mal gelesen, ist ja eine übersichtliche Vorschrift zum Beispiel, haben sie mal nachgelesen, dann stellt sich raus, dass nein. Weil die sagen ja, das ist so juristisches Teufelszeug, außerdem weiß ich nicht, wo das steht. Also jemand, der sich für Strafrecht interessiert, der kann sich ein äußerst preisgünstiges, kleines Papptaschenbuch kaufen.
Ich war gerade bei der Frage und wir nennen den Verlag bitte nicht, aber ist es ratsam aus Ihrer Perspektive, dass man vor einer länglichen Zugfahrt in die Bahnhofsbuchhandlung geht, sich diesen kleinen schmalen Band mit den lustigen bunten Buchstaben StGB vorne drauf kauft und ein bisschen schmökert? Oder verwirrt das nicht nur noch mehr und hat man dann den Eindruck, die Juristen spinnen ja bei dieser Sprache?
Ich würde es nicht unbedingt jetzt in der Bahnhofsbuchhandlung suchen, ist aber nicht ausgeschlossen, dass es auch dort juristische Fachliteratur gibt, außer den üblichen Kriminalromanen. Aber so ja, insgesamt kann man das schon.
Der gut sortierte Bahnhofsbuchhandel, da würde ich das BGB und das StGB erwarten für verspätete Juristen, ja, gut, nerdige also Podcast-Hörer.
Ich habe es mir dort nicht gekauft, aber ich will das gerne unterstellen. Gut,
Sie kennen es auswendig.
Außerdem kann man natürlich, falls man jetzt sagen wir mal nicht so analog affin ist, die berühmte Seite Gesetze im Internet aufsuchen. Das ist eine Seite des Bundesministeriums der Justiz. Und dort findet man StGB. Man kann auch einfach in die Suchmaschine die Buchstaben StGB eingeben und dann auf Enter drücken und dann wird die Seite als erste angeboten. Und da kann man dann zum Beispiel auf die PDF-Version des StGB gehen und da hat man alles bei der Hand. Und zwar in der Regel absolut aktuell, sagen wir mit einer Verzögerung von 3 Wochen.
Gut, dann aber bitte den Textmarker weglegen und nicht auf dem Monitor markieren. Juristinnen und Juristen arbeiten liebend gerne in den Gesetzesbüchern mit Textmarkern, Klebezetteln. Und bevor es dann ins Examen geht, kauft man entweder ein neues Gesetz oder alles muss getilgt werden.
Oder man riskiert es.
Oder man riskiert es. Naja, weiß nicht, ob das ratsam ist. Gut, wir nähern uns dem legendären Badewannenfall. Ich würde jetzt gerne sagen, hören wir doch mal rein. Aber eine Entscheidung des Reichsgerichtes von 1940 hat den Reichsrundfunk jedenfalls nicht dazu veranlasst, darüber zu berichten, soweit wir das heute noch recherchieren können. Archivmaterial aus der Zeit gibt es nicht so sonderlich viel. Ich kann deswegen nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das Thema irgendwann mal im Rundfunkthema war. Aber wir machen jetzt einfach unser, wie wir es nennen, O-Ton-Intro selbst und zwar mit dem Leitsatz des Reichsgerichts. Wer zu einer Tat der Kindestötung hilft, kann nur wegen Beihilfe zum Mord oder zum Totschlage verurteilt werden.
Bei ihm ist aber zu prüfen, ob der Haupttäter mit Überlegung gehandelt hat oder nicht, obwohl diese Unterscheidung für den Tatbestand der Kindstötung selbst rechtlich unerheblich ist.
Der Badewannenfall des Reichsgerichtes. Isabel de May fasst uns den Fall zusammen.
Das Baby atmet noch, als seine Tante es in die Badewanne legt und das Neugeborene ertränkt. Es ist das Kind ihrer Schwester Maria Anna R. Sie hatte sie angefleht, ihr zu helfen und das Baby zu töten. Als die Tat geschieht, sind in Deutschland die Nazis an der Macht. Maria Anna R. ist unverheiratet. Ihre Schwangerschaft hielt sie geheim. Vor allem der Vater sollte nichts davon erfahren. Sie weihte nur ihre Schwester ein. Aus Angst vor der öffentlichen Missachtung und den Vorwürfen des Vaters beschloss die junge Mutter, dass ihr Kind sterben muss. Maria Anna R. bat ihre Schwester, ihr Baby in der Badewanne zu ertränken. Das Landgericht verurteilt die Tante wegen Mordes in Mittäterschaft mit ihrer Schwester Maria Anna R. Das Reichsgericht hebt das Urteil am 19. Februar 1940 auf. Die Schwester der Kindsmutter sei nur wegen Beihilfe zum Mord zu verurteilen. Da die Tötung des unehelichen Kindes ausschließlich im Interesse der Kindsmutter gewesen sei, habe ihre Schwester lediglich einen sogenannten Teilnehmerwillen gehabt, aber die Tat nicht als eigene gewollt. Sie habe lediglich eine fremde Tat, nämlich die Tat ihrer Schwester Maria Anna, als Gehilfin unterstützen wollen. Dass sie selbst das Baby in der Badewanne getötet hat, mache sie nicht automatisch zur Mittäterin eines Mordes. Einer der beteiligten Juristen, Reichsgerichtsrat Fritz Hartung, wird später behaupten, er selbst habe damals diese Rechtsauffassung vorgeschlagen, um ein junges Mädchen vor der Todesstrafe zu bewahren.
Ein Fall, Thomas Fischer, bei dem es um alles geht. Es geht um die Frage, wird jemand sterben, weil das Urteil so ausfällt, wie es ursprünglich gedacht war. Es geht um einen Fall, bei dem jemand gestorben ist, ein Kind, unmittelbar nach der Geburt. Und wir haben diese seltsame Konstellation, aber vielleicht stellen wir die ein bisschen zurück, nachdem wir über das Strafrechtliche gesprochen haben, dass wir uns 1940 in einer Zeit der furchtbaren Juristen finden und auf der anderen Seite ein Urteil haben, bei dem wir ja schon den Eindruck gewinnen, dass die Richter eben nicht mit der denkbar höchsten Härte vorgehen wollten, sondern auch gesehen haben, dass diese Konstellation problematisch ist und nicht einfach so mit der Todesstrafe zu lösen ist, oder? Aber vielleicht stellen wir das tatsächlich zurück und bleiben erstmal bei dem eigentlichen strafrechtlichen Problem.
Ja, man könnte ja sagen, also vielleicht kommen wir später dann darauf zurück, dass unbeschadet des Umstands, dass diese Entscheidung in diesem Fall halt jetzt eine milde war, dass die dahinterstehende Strafrechtsauffassung und der Vorschlag, das so zu lösen, doch durchaus zum charakteristischen Repertoire der sogenannten furchtbaren Juristen gehörte. Das können wir gleich noch mal kurz etwas vertiefen. Um den Fall zu verstehen und auch um die beiden Leitsätze zu verstehen, die wir vorhin vorgelesen haben, muss man ein kleines bisschen ausholen. Das macht auch die Besonderheit dieses Falles aus. Und drei Tatbestände des besonderen Teils erwähnen. Der eine ist der Tatbestand des Totschlags. Also wenn ein Mensch einen anderen Menschen vorsätzlich tötet, wird er wegen Totschlags bestraft. Die zweite Vorschrift ist die des Mordes. Die hieß damals noch ein bisschen anders als heute. Wer einen anderen Menschen mit Überlegung tötet, wird wegen Mordes bestraft, und zwar damals noch mit dem Tode. Heute gibt es dieses Merkmal mit Überlegung nicht mehr, sondern das ist ersetzt worden durch eine Vielzahl von anderen Mordmerkmalen, über die wir ja schon in dem Podcast hier sehr häufig gesprochen haben. Wir nehmen den Tatbestand mal so, wie er damals war, nämlich mit Überlegung. Also es gibt Totschlag und es gibt Mord. Und dann gab es damals und noch viele Jahre später, nämlich ich glaube bis 1998, den Tatbestand des § 217 StGB, die sogenannte Kindstötung. Das war ein Privilegierungstatbestand. Privilegierungstatbestand ist das Gegenteil von Qualifizierungstatbestand. Also gibt den normalen Raub, und wenn der Räuber dabei eine Waffe benutzt, ist der Raub ein schwerer Raub. Das heißt, er ist qualifiziert.
Das wird schlimmer.
Und bei der Privilegierung tritt das Gegenteil ein, es wird milder. Und der Tatbestand des 217 sah vor, eine Frau, die ihr soeben geborenes Kind in oder unmittelbar nach der Geburt tötet, wird weder wegen Totschlag noch wegen Mordes, sondern wegen Kindstötung bestraft, und zwar wesentlich geringer. Grund war dafür die Annahme und auch die natürlich empirisch begründete Annahme, dass Frauen unmittelbar im Zusammenhang mit der Geburt, also noch unter dem Einfluss, unter dem Eindruck des Geburtsvorgangs, in Panik verfallen könnten.
In einer Ausnahmesituation. In einer
psychischen Ausnahmesituation sind, die sie möglicherweise zu solchen Taten bringt. Wie die dann letztendlich begründet sind, wie sie motiviert sind, ob jetzt durch schlichte Verkennung oder durch Panik oder durch Schmerz oder durch Angst vor Schande bei sogenannten ledigen Müttern, das mag dahinstehen. Tatsache ist, es ging immer darum, dass im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Geburtsvorgang das Kind getötet wird. Also Kindstötung ist nicht, wenn man ein Kind einen Monat nach der Geburt tötet. Das ist dann Totschlag oder Mord. Und diese Privilegierung gilt ausschließlich für die Mutter, nicht aber für andere. Und in diesem sogenannten Badewannenfall haben wir die Situation, dass zwei Personen an der Tat beteiligt sind, nämlich die Gebärende, die Mutter und deren Schwester. Und da muss man sagen, da die Privilegierung ausschließlich für die Mutter gilt, gilt sie eben nicht für die Schwester. Und deshalb ist, wenn die Schwester Täterin wäre, sie nicht etwa wegen Kindstötung zu bestrafen, sondern wäre wegen Mordes zu bestrafen. Denn dass diese Tat jetzt mit Überlegung geschehen ist, also das Kind muss weg, jetzt lasse ich mal die Badewanne voll Wasser laufen und darin ertränke ich das Kind, das ist offensichtlich. Also das wäre kein Totschlag, sondern ein Mord, wenn die Schwester Täterin wäre. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und deshalb stellt sich dann die Frage, ist die Schwester Täterin oder nicht? Das war hier für das Reichsgericht mal die entscheidende Frage zum Einstieg in die Sache. Und da gab es halt verschiedene Meinungen, wobei das Reichsgericht schon vorher, diese Entscheidung von 1940, ist in der amtlichen Sammlung des Reichsgerichts im Band 74 enthalten. Das ist einer der letzten drei Bände gewesen. Dann versiegte diese Rechtsprechung des Deutschen Reiches. Und schon im 72. Band und auch vorher gab es immer wieder natürlich die Frage, wann ist jemand Täter, wann ist jemand nur Gehilfe. Und es lag schon vorher natürlich in der Luft, dass gesagt wurde, ja, welche Kriterien spielen denn da eine Rolle? Denn der Gehilfe kann ja genauso ursächlich sein für den Taterfolg wie der unmittelbare Täter. Das Reichsgericht hat dann in dieser Entscheidung im 74. Band gesagt, es kann nicht von vornherein dazwischen unterschieden werden, ob jemand eine Tat selber ausführt oder ob er nur dabei hilft, sie auszuführen. Alle Bedingungen sind gleich zu behandeln. Also muss es irgendein anderes Kriterium geben, nachdem man Gehilfen von Tätern unterscheidet. Und hier hat dann das Reichsgericht in dieser bemerkenswert kurzen, also sagen wir mal typisch kurzen, apodiktischen Weise festgestellt, dabei kommt es nicht auf die unmittelbare Ausführung der Tat an oder auf die Herrschaft über die Tat, sondern es kommt darauf an, was die Person, die handelt, will. Da wurde der schöne Begriff der eigenen Tat und der fremden Tat, beziehungsweise das Wollen als eigene und Wollen als fremde Tat eingeführt. Und deshalb sagt das Gericht hier, die Schwester wollte das ja eigentlich nicht von sich aus, sondern wollte ja nur ihrer Schwester, der Kindsmutter, helfen und wollte also das Kind sozusagen nur in dieser Hilfestellung töten. Das heißt, sie wollte die Tat nicht als eigene. Das ist natürlich ein hochgradig, sagen wir mal, erstens ausschließlich subjektiv geprägtes Element, zweitens natürlich ein sehr stark normativ geprägtes Element. Ja, also in jemanden reinschauen und sagen, will ich das als eigenes oder will ich das nicht als eigenes, was ich jetzt gerade tue. Da kann man dann zwar wieder irgendwelche Kriterien entwickeln, richte ich mich nach dem Plan eines anderen, habe ich ausschließlich sein Interesse im Kopf, wenn ich das tue und so weiter. Aber es bleibt doch, sagen wir mal, sehr, sehr weit auslegbar, deutbar. Ja. In der Regel laufen ja die Menschen nicht herum und sagen, diesen Diebstahl will ich jetzt als eigenen.
Nein, das nicht. Aber in der Situation, wo die Schwester der Schwester ihr bei der Geburt beisteht und letztlich sagt, ich bin jetzt bedingungslos für dich da, ist das doch schon so ein bisschen greifbar, oder nicht?
Natürlich, es wird dann greifbar und es bleibt ja auch wichtig. Wir kommen später noch darauf zurück. Die Frage des Tatinteresses, wie man das heute nennt, ist ja nicht aus der Welt, sondern die ist natürlich auch heute noch von Bedeutung. Jedenfalls damals hat das Reichsgericht gesagt, es kommt auf objektive Gesichtspunkte. Wer hat gehandelt? Wer hat welche Ursache gesetzt? Kommt es überhaupt nicht an? Es kommt nur darauf an, was der Handelnde, der jeweils Handelnde will. Und da wurde gesagt, ja, die Mutter, die ja im Nebenzimmer lag, die war ja nicht in dem Raum mit der Badewanne, die wollte die Tat, nämlich das Töten des Kindes, als eigene Tat. Und die Schwester, die ihr nur helfen wollte und keine anderen feststellbaren Motive hatte als diese Hilfeleistung, die wollte die Tat als Fremde, als Tat ihrer Schwester. Und normalerweise führt das ja dazu, dass die Mutter jetzt wegen Tötung des Kindes als Täterin zu bestrafen ist. Allerdings, weil sie ja die Kindsmutter ist, nicht wegen Mord oder Totschlag.
Sondern wegen 217.
Also Kindstötung. Das heißt privilegiert, 5 Jahre Höchststrafe oder sowas. Und die Schwester ist nicht Täterin, weil sie die Tat nicht als eigene wollte. Jetzt stellt sich die zweite Frage auf der zweiten Ebene. Das betrifft der zweite vorhin vorgelesene Leitsatz. Beihilfe zu was? Ja, die Schwester ist also nicht Täterin, sondern nur Gehilfin, obwohl sie es selbst ausgeführt hat. Und da sagt das Reichsgericht, die ist jetzt aber natürlich nicht Gehilfin zur Kindstötung. Die Schwester hat zwar die Kindstötung begangen, aber sie selbst hat ja die Privilegierung gar nicht. Sondern für sie stellt sich die Sache so dar, als ob die Schwester nicht privilegiert sei, nicht Mutter wäre. Und dann wäre es aus ihrer Sicht eine Beihilfe zum Mord. Und so ist sie dann auch verurteilt worden.
Ich ahne schon die Wendung, die diese Diskussion noch nehmen wird, weil die Teilnahme an Mordtaten war im Dritten Reich ja weit verbreitet. Aber wenn wir noch eine Sekunde bei dem Fall bleiben, welche praktische Auswirkungen hatte diese Entscheidung damals, außer dieser doch sehr besonderen Konstellation einer Mutter, die die Privilegierung des 217, also unter der Geburt das Kind töten hat, auf andere Fallkonstellationen bezogen, haben wir ja dieses Problem eigentlich gar nicht.
Nein, jedenfalls dieses Problem haben wir dann nicht, ne, sondern es bleibt nur das erste Problem übrig, die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme. Die Akzessorietät, also die Straffolgenbestimmung nach Maßgabe dessen, was der Haupttäter getan hat oder auch nicht in diesem Fall. Ja, also die Schwester, die angeklagt ist, ja nicht wegen Beihilfe zur Kindstötung verurteilt worden, sondern unabhängig von der Privilegierung. Das ist eine Frage, die sich nur stellt, wenn solche Konstellationen wie hier vorliegen. In einem ebenfalls berühmten späteren Fall, den der Bundesgerichtshof entschieden hat, der sogenannte Staschinski-Fall.
Den wir kürzlich hier besprochen haben.
Im 16. Band der Bundesgerichtshofsentscheidungen. Der hat natürlich keine Privilegierung zum Gegenstand gehabt, sondern der hatte ja die Konstellation, dass ein russischer Spion in Deutschland im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes jemanden erschießt, also ermordet. Und dann hat der Bundesgerichtshof darüber zu rätseln gehabt, ob diese in München ausgeführte Mordtat jetzt von dem Täter, der geschossen hat, ausgeführt wurde oder ob die vom sowjetischen Geheimdienst ausgeführt wurde. Und das hat auf der Grundlage dieser Badewannenfallentscheidung zum selben Ergebnis geführt, dass nämlich der gute Herr Staschinski nur wegen Beihilfe zum Mord zu verurteilen war.
Wie der Bundesgerichtshof heute mit so einem Fall oder auch dem Badewannenfall umgehen würde, dazu würde ich Sie gleich gerne fragen. Aber vorher vielleicht noch zwei Dinge, um diese Entscheidung von 1940 gerade fertig zu besprechen. Sie haben gesagt, Paragraph 217, den es noch weit bis in die Zeit der Bundesrepublik gegeben hat, der ist inzwischen nicht mehr da. Und eigentlich nach dem, was wir am Anfang gesagt haben, über allgemeinen Teil und besonderen Teil, müsste man doch auch diese besondere Situation einer Frau unter der Geburt über Regeln des allgemeinen Teils lösen können, oder? Warum hat es diesen 217 dann so als besondere Norm noch gegeben?
Man hat das als Privilegierungstatbestand formuliert. Es gibt diesen Fall natürlich in der Praxis und deshalb muss er auch irgendwie zu lösen sein. Und es ist nicht etwa entschieden worden, dass von jetzt an auch die Kindstötung ausschließlich nach § 212 und 211 behandelt werden kann, sondern man muss dann noch den § 213 immer dazu nehmen, die sogenannte Totschlag im minderschweren Fall. Und das ist eine Regelung, die sagt, in minderschweren Fällen des Totschlags ist die Strafe von bis. Und die ist natürlich niedriger, deshalb heißt es ein minderschwerer Fall, als die des normalen Totschlags. Wenn Mordgesichtspunkte vorliegen, scheidet ein minderschwerer Fall regelmäßig aus. Es gibt keinen minderschweren Fall des Mordes. Also entweder ist es Mord oder ist es kein Mord. Und die Fragen der Kindstötung werden heute regelmäßig über § 213 als minderschwerer Fall des Totschlags gewertet. Also die Behandlung des Falles hat sich im Ergebnis für die Kindsmutter, die unter der Geburt ein Kind tötet oder unmittelbar nach der Geburt ein Kind tötet, nicht geändert. Sie wird auch heute noch privilegiert behandelt, aber über die Regelung des § 213.
Gut, zweite Randbemerkung, die Sie so en passant gemacht haben, die ich aber total spannend fand. Sie sagten, im Grunde einer der letzten Entscheidungen des Reichsgerichts und dann in den 5 Jahren, die das Dritte Reich bestand, im Grunde nur noch 2 Bände reichsgerichtliche Entscheidungen. Das habe dann so ein bisschen, ich weiß gerade Ihre genaue Formulierung nicht mehr ausgeschlichen, haben Sie nicht gesagt, aber so unter Motto, dann endete das. Wie ist das gewesen in den Kriegsjahren? Hat das Reichsgericht dann noch voll gearbeitet oder nur noch im Akkord militärgerichtliche Entscheidungen getroffen? Gab es da noch so etwas wie ernsthafte, ja, ist auch wieder ein schwieriges Wort, aber Rechtswissenschaft?
Und Rechtswissenschaft im weitesten Sinne, ist ja auch kein Qualitätsmerkmal.
Rechtsprechung hätte ich sagen müssen, ja.
Nein, das Reichsgericht hat schon noch lange gearbeitet. Der letzte Präsident des Reichsgerichts hat sich dann selbst getötet, als die Sache den Berg runterging. Also die Rechtsprechung und die Justizmühlen haben ja unermüdlich weitergearbeitet und auch da gab es noch Entscheidungen natürlich über Raub und Nicht-Raub und Diebstahl und Nicht-Diebstahl und weiß der Kuckuck was. Und ich glaube, es gibt noch einen 77. Band dieser amtlichen Entscheidungen, aber mehr ist mir im Moment nicht geläufig. Aber die Entscheidungen sind dann auch in einem solchen Maße immer mehr von so einer offenkundigen Nazi-Terminologie unterwandert und bestimmt, dass man, sagen wir mal, in der heutigen Rechtswissenschaft auf diese Entscheidung nicht mehr verweist. Also es ist eher peinlich, sie zu zitieren.
Ich fand, das klang aber auch quantitativ so, als hätten Sie gesagt, im Grunde für 5 Jahre Tätigkeit des obersten Gerichtes ist dann da irgendwie nicht mehr viel reingekommen. Aber vielleicht habe ich das falsch interpretiert.
Ich wollte nur sagen, es gab dann nur noch 2 Bände. Aber es gab sicher noch 3 Bände dieser amtlichen Entscheidung. Und danach hat es, glaube ich, einfach keine mehr gegeben. Bin aber im Moment jetzt, ehrlich gesagt, recht historisch überfragt,
okay. Bis
wann das Reichsgericht in vollem Umfang gearbeitet hat. Und in dem Maße haben Reichsgericht und Reichsanwaltschaft natürlich bis zum bitteren Ende
ihre Rolle gespielt,
ihre völkische Pflicht getan.
Ja, wenn wir über die übertragende Bedeutung dieses Urteils sprechen. Das haben Sie am Anfang schon angedeutet. Das haben wir in der Besprechung des Falles Staschinski auch schon festgestellt. Dann hat dieses Urteil, so positiv es für die Schwester ist und so sehr es sie vor der Todesstrafe bewahrt hat, im Grundsätzlichen natürlich einen ganz erheblichen Pferdefuß. Und ich habe Sie vorhin so verstanden, möglicherweise waren das schon Gedanken, die das Reichsgericht getragen hat mit Blick auf andere große völkische Aufgaben, die kommen?
Das glaube ich eher nicht, sondern dem lag halt diese Auffassung des nationalsozialistischen Strafrechts zugrunde, dass es letzten Endes nur um eine absolut radikale Subjektivierung des Schuldvorwurfs ging. Ja? Also eine extrem subjektive Täterschaftsbestimmung, würde man das vielleicht nennen, so im Sinne der Methode. Da wurde gesagt, letzten Endes kommt es überhaupt nicht darauf an, was jemand wirklich getan hat, sondern es kommt darauf an, was er will. Die Spuren dessen und die Formulierung dieser Auffassung hat sich ja schon seit den frühen 30ern, also schon ab 1933 sowieso dann angedeutet. Es gab dann eine große Kommission, die unter anderem von Freisler, der damals noch nicht Volksgerichtshofspräsident war, geleitet wurde. Er war Staatssekretär im Justizministerium und ein schlauer Mann. Und andere gab es auch. Gürtler, Freisler, gibt es eine große Sammlung. Das kommende deutsche Strafrecht. Das war eine große Gutachterkommission. Und die haben 2 Bände mit dem zukünftigen nationalsozialistischen Strafrecht in die Welt gesetzt, 1936. Und es gab eine Flut von wissenschaftlichen Veröffentlichungen dieser ganzen Generation der damals, also 1933, aufstrebenden jungen Habilitanten und Doktoranden, die dann alle in den Nationalsozialistischen Rechtsfahrerbund und so weiter eintraten und die sich vom Nationalsozialismus eine Karriere nicht nur versprochen haben, sondern dann auch die gemacht haben. Und zwar viele Karrieren, die dann noch weit in die Bundesrepublik hineingereicht haben. Und die haben sich mit großem Elan und einer unendlichen Vielzahl von Aufsätzen in den verschiedenen Fachzeitschriften und sonstigen Veröffentlichungen auf dieses neue, ganz neue völkische Strafrecht gestürzt und haben das ausgeführt und dogmatisch unterfüttert. Und dabei hat sich halt diese extrem subjektive Täterschaftstheorie in Anführungszeichen herausgebildet. Diese Theorie oder diese Sichtweise auf Strafrecht und auf strafrechtliche Verfolgung von Kriminalität prägt sich ja in dieser sogenannten Tätertypenlehre etwa, ja, die dann 1943 etwa zur Umformulierung des Mordtatbestandes § 211 in Mörder ist wer. Also der Mörder wird bestraft mit dem Tode. Absatz 2, Mörder ist wer dies oder jenes tut. Und wer das nicht tut, aber einen anderen Menschen tötet, wird als Totschläger bestraft. Ja, das heißt, es wird nicht mehr irgendwie ein Taterfolg und ein Zusammenhang zwischen Handlung und Erfolg eines Tatbestandes ins Gesetz geschrieben, sondern es wird ein Tätertyp beschrieben. Ja. Jemand ist Mörder. Und dahinter stand die nationalsozialistische Auffassung, dass Menschen halt im Wesentlichen durch ihren Willen bestimmt sind. Ja. Also dass alles sich auflöst in das Wollen eines Menschen und in die subjektive Beziehung des Menschen zu seinem Handeln. Und dass es bestimmte Typen von Menschen und Verbrechern gibt. jemand ist der typische Dieb, der typische Betrüger, der typische Mörder. Und es gibt schöne Ausführungen beispielsweise von Freisler über die Zumessung und über das Gerichtsverfahren, wo er dann sagt, ja, das Verfahren muss so sein und die Voraussetzungen müssen so sein, dass der Richter denkt, dieses Subjekt verdient den Tod. Da geht es nicht um Anwendung von Straftatbeständen, von einzelnen Merkmalen, sondern man kann auch, wenn die Merkmale nicht gegeben sind, dazu kommen, jemanden zu verurteilen, wenn man nur den Eindruck hat, dieses Subjekt verdient den Strang oder den Tod. Weil es als ein Subjekt ist und weil es ein solcher Mensch ist, ein schlechter Mensch oder ein Mördermensch oder ein Diebmensch und so weiter. Das steckt dahinter und das hat das Reichsgericht in solchen Entscheidungen dann auch umgesetzt. Die können dann natürlich auch mal zugunsten eines Menschen ausgehen, aber sie können in vielen hunderten anderer Fälle natürlich vor allen Dingen zulasten der Beschuldigten ausgehen.
Die Todesstrafe ist abgeschafft, aber die Systematik des Paragraphen 211, auch des heutigen Mordparagraphen, die ist geblieben. Mörder ist wer?
Sagen wir nicht die Systematik, sondern es ist die, ja, vielleicht auch Systematik, aber doch im Wesentlichen ist die Terminologie geblieben. Das wird ja vielfach kritisiert und immer wieder wird vorgetragen, das müsse endlich diese alte Nazisprache aus dem Paragraph 211 und 212 getilgt werden. Dem wird entgegengehalten, dass wir ja inzwischen jetzt 75 Jahre bundesrepublikanische Rechtsprechung haben und kein Mensch beim deutschen Gericht auf die Idee käme zu sagen, du bist der typische Mörder und deshalb, ob du jetzt geschossen hast oder nicht, darauf kommt es nicht an, sondern weil du der typische Mörder bist, verdienst du die lebenslange Freiheitsstrafe. Das ist ja heute undenkbar, muss man schon mal ganz klar sagen. Und deshalb wird gegen eine rein terminologische Änderung der Vorschriften vorgebracht, dass die bundesdeutsche Rechtsprechung den Tatbestand ja vollkommen rechtsstaatlich anwendet. Und ob da jetzt noch Mörder ist, wer und Totschläger ist, spielt letztendlich für die Anwendung der Vorschrift keine Rolle mehr. Die berechtigte Kritik an den Vorschriften richtet sich ja eigentlich gegen die Systematik der sogenannten Mordmerkmale, weil gesagt wird, das sind teilweise willkürliche Merkmale, die bestimmte Gruppen von Taten vielleicht besonders benachteiligen und andere Taten bevorzugen. Und man müsse insgesamt eine neue Systematik der Mordzumessung und der Tatbestandsbestimmung in der Mordvorschrift finden.
Wellenartig kommt diese Diskussion. Dann sieht es mal wieder so aus, als passierte es. Dann sieht es wieder weniger aus. Wo stehen wir da gerade?
Wir stehen gerade wieder bei weniger. Vor ungefähr 5 Jahren ist, glaube ich, oder 4 Jahren ist die letzte Welle verebbt. Also wellenmäßig. Es gibt immer wieder die Diskussion. Es hat in den 80er Jahren eine umfangreiche Diskussion gegeben. Es hat vor 7, 8, 5 Jahren eine breite Diskussion mit vielen Vorschlägen gegeben und auch zunächst eine Absicht, das neu zu machen. Es ist dann aber daran gescheitert, dass im politischen Raum die Einführung eines minderschweren Falls des Mordes als nicht vertretbar angesehen wurde. Also die Frage, ist lebenslange Freiheitsstrafe als absolute Strafe unbedingt erforderlich, damit die Bevölkerung weiß, merkt und sich hinter die Ohren schreibt, dass das Leben ein höchstwertiges Rechtsgut ist? Und ist darüber hinaus irgendwie diese absolute Strafe, lebenslange Freiheitsstrafe, ist das ein Kernbestandteil des Rechtssicherheitsgefühls insgesamt? Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen.
Wobei ich denke, wir beide haben in diesem Podcast durch Fälle, die genau diesen Grenzbereich getroffen haben, doch eigentlich eine sehr dezidierte Meinung. Es wäre eigentlich gut, weil es Fälle gibt, die man zwangsläufig so lösen muss, oder? Die heimtückischen Morde im Schlaf durch die ewig geschundene Partnerin.
Ja, das ist das beliebteste Beispiel von allen. Ich will das nicht ironisieren. Ich will damit auch nicht sagen, dass es das Beispiel nicht gibt, aber es sind halt seltene Fälle. Die sogenannten Familientyrannenfälle sind sehr selten. Aber sie kommen vor und sind dann ungerecht, muss man sagen. Sind ungerecht, weil Heimtücke liegt dann vor in solchen Fällen. Und wenn Heimtücke vorliegt, ist der Mordtatbestand erfüllt. Und damit ist die lebenslange Freiheitsstrafe unumgänglich. Obwohl man eher dazu neigen würde zu sagen, das ist jetzt aber mal ein minderschwerer Fall des Mordes.
Aber sind wir uns dann nicht einig, dass es gut wäre, wenn man das so lösen könnte?
Aber es gibt halt in der politischen Landschaft und der Parteienlandschaft, rechtspolitischen Parteienlandschaft, die große Befürchtung, dass dann zu viele Gerichte in diesem minderschweren Fall ausweichen würden und dadurch dann insgesamt mal wieder eine Knochenerweichung des Strafrechts stattfände, der man auf jeden Fall entgegentreten müsste.
Weil in so Bundesländern wie Berlin dann plötzlich auch die Clanschießerei zum minderschweren Fall würde, weil sie phänotypisch ist, oder? Aber so wird die Befürchtung der Politik sein, wäre meine
Annahme. So ist die Befürchtung, ja. Dass also einfach zu häufig irgendwelche Milderungsgründe dann dazu führten, dass vielleicht im Wege der Verständigung oder sonst wie zur Verkürzung des Verfahrens dann minderschwere Fälle des Mordes angenommen werden.
Okay, ich würde ganz gern kurz zum Ende nochmal zurückgehen zur Badewanne und noch zwei Punkte fragen. Zum einen müssten wir, glaube ich, nochmal reden über das, was diese Entscheidung des Reichsgerichtes dann auch in der Bundesrepublik angerichtet hat, als es um die Frage geht, wie denn Verbrechen im NS-Regime zu beurteilen sind. Darüber haben wir auch in der Folge Staschinski ausführlich gesprochen. Vielleicht verweisen wir auch nochmal ganz ausdrücklich auf diese Folge, aber ich glaube, kurz müssen wir es anreißen. Und dann zum Schluss hätte ich noch die Frage, wie hätte denn den konkreten Badewannenfall der Bundesgerichtshof heute entschieden? Aber vielleicht fangen wir erst nochmal mit der Fortwirkung dieses Urteils an.
Natürlich, die Vorstellung, dass auch jemand, der eine Tat eigenhändig unmittelbar ausführt, einfach nur Gehilfe sein kann, hat natürlich sehr vielen Mördern, NS-Mördern stark geholfen. Der Haupttäter saß immer in Berlin in der Reichskanzlei oder war der Herr Himmler, und die Mörder, das waren alles nur Gehilfen. Und weil die gesteuert waren, natürlich noch befehlsabhängig und so weiter, das hat massiv geholfen. Und diese extrem subjektive Rechtsprechung ist ja, wie gesagt, bis in die 60er Jahre hinein aufrechterhalten worden und auch noch sehr stark darüber hinaus. Sie ist auch heute noch nicht völlig verschwunden. Denn der Bundesgerichtshof, die heutige Rechtsprechung, oder seit mindestens 30 Jahren die Rechtsprechung, geht ja dahin, dass gesagt wird, ja, es kommt bei der Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme auf eine Gesamtabwägung an. Das ist immer ein verdächtiger Begriff, Gesamtabwägung, weil man nicht so ganz genau weiß, wo das Gesamt ist und was da jetzt gegen was abgewogen werden soll. Also heute gilt ja so eine, in der Rechtsprechung jedenfalls, gemischte Theorie mit einer bestimmten Tendenz zur Objektivierung, um das mal so vielleicht auszudrücken. Das heißt, als Regel kann man sich merken, wer einen Tatbestand eigenhändig und selbst vorsätzlich verwirklicht, der ist Täter. Egal, ob er das für sich selber oder für jemand anders tut, er ist Täter, weil er es ja tut. Und sagt, ich töte einen Menschen jetzt oder ich nehme das weg, ich beraube einen Menschen, schlage einen Menschen zusammen. Und dann kann er nicht sagen, ich bin jetzt aber nur Gehilfe eines anderen, der gar nicht da ist. Also das ist mal relativ klar.
Mit der Ausnahme des willenlosen Werkzeuges.
Das wäre mittelbare Täterschaft, aber der Haupttäter wäre dann ja immer noch der Täter. Ne? Also derjenige, der es unmittelbar macht, bleibt ja immer noch der Täter. Er hat dann vielleicht keinen Vorsatz oder ist schuldunfähig. Aber man könnte nicht sagen, er ist nur Gehilfe und wird nur benutzt. Ja? Also wer einen Tatbestand selbst verwirklicht, ist Täter. In allen anderen Fällen aber kommt es immer auf die Zurechnung an. Ne? Das heißt, wenn mehrere Menschen beteiligt sind, stellt sich immer die Frage, wer kann überhaupt Täter sein und wer kann nur Gehilfe sein? Da sagt der Bundesgerichtshof zum Beispiel in ständiger Rechtsprechung, Täter kann auch sein, wer nicht am Tatort anwesend ist. Also jemand, der gar nicht dabei ist, der aber mit Ursachen gesetzt hat, der Vorbereitungshandlungen getroffen hat, der den Plan gemacht hat und so weiter, kann auch Täter sein, selbst wenn er gar nicht am Tatort da ist. Und zwar dann beispielsweise, wenn er ein überragendes Interesse hat und wenn er die Tat wesentlich steuert. Die beiden Zauberworte in diesem Zusammenhang sind Tatherrschaft und Tatinteresse. In diesem Tatinteresse spiegelt sich natürlich die alte subjektive Meinung noch des Reichsgerichts durchaus wider. Und ist auch von hoher Bedeutung. Es wird immer gesagt, Tatherrschaft und Tatinteresse.
Den Namen, den wir da jetzt drüber schreiben könnten, wäre zum Beispiel Beate Zschäpe, die Rechtsterroristin, die nie an den Tatorten war, aber es genauso wollte wie die anderen, sagt das Oberlandesgericht München, die zu Hause alles organisiert und abgedeckt hat und damit eben auch die Täterin wird, wenn sie nicht dabei ist.
Zum Beispiel. Eine große Bestätigung hat diese Theorie dann erfahren im Umgang des Bundesgerichtshofs mit den sogenannten Mauerschützen, in den Mauerschützenfällen. Denn sagen wir mal, nach der Staschinski-Rechtsprechung wären diese Mauerschützen ja alle nur Gehilfen gewesen. Während der Haupttäter Herr Mielke geheißen hätte und in Berlin saß. Das ist aber gerade nicht gemacht worden. Also insgesamt ist ja der Mut zur Rechtsstaatlichkeit bei der Abrechnung mit der zweiten deutschen Diktatur in Westdeutschland stark angestiegen. Nachdem man ja jahrzehntelang die Nazis in Ruhe gelassen hat, hat man sich dann mit Hurra auf die DDR-Täter gestürzt und da hat man dann diese Gesichtspunkte weiterentwickelt. Völlig zu Recht, wie ich meine. Aber
früher wäre auch schön
unter gewesen. Unter historischen Gesichtspunkten doch, sagen wir, ein bisschen anrüchig. Ja. Aber damals wurde dann natürlich gesagt, ja, diese Mauerschützen, die haben zwar gesagt, ich bin ein 20-jähriger Volksarmist Und ich habe hier mal einen Befehl und werde vergattert und muss schießen, wenn einer läuft, obwohl ich das gar nicht will. Mir ist es ja egal, zum Beispiel. Trotzdem hat man gesagt, du hast aber geschossen, du hast den ermordet und deshalb bist du der Totschläger. Und ob es der Mielke dann auch ist und der Nationalverteidigungsrat, das ist eine andere Frage. Die sind es wahrscheinlich auch unter bestimmten Umständen, wenn die eine Kette in Gang setzen, die sozusagen unvermeidlich dahin läuft.
Aber der Schütze bleibt der Schütze.
Aber der Schütze bleibt der Schütze. Also insoweit hat sich die Rechtsprechung da stark geändert. Heute hat man vielfach die Abgrenzung, in sehr vielen Fällen immer noch die Frage, ist jemand, der Tatbestandsmerkmale nicht unmittelbar in eigener Person verwirklicht hat, ist der vielleicht nur Gehilfe. Da wird dann gesagt, naja, er hat kein Tatinteresse gehabt beispielsweise. Ja, also er hat dafür nur eine Belohnung gekriegt. Er hat mal gesagt, geh doch mal da einbrechen. Aber von der Beute hat er dann nur 1.000 Euro gekriegt und 99% haben die anderen gekriegt. Da würde man sagen, das ist ein bloßer Gehilfe. Oder wenn einer nur Schmiere steht und ein kleines Trinkgeld dafür kriegt, dann wird man sagen, der hat weder Tatherrschaft noch hat er Tatinteresse, also ist er Gehilfe. Aber das sind immer eine Abwägung im Einzelfall.
Und heute, was würde der Bundesgerichtshof heute mit dem Sachverhalt Badewannenfall machen? Wie würde das entschieden werden?
Ja, ich glaube, also muss man unterscheiden nach der Rechtslage damals und nach der Rechtslage heute. Und wenn wir von der Rechtslage heute ausgehen, glaube ich, haben wir uns jetzt dahin vorgearbeitet, dass beide wegen Totschlags zu bestrafen werden in Mittäterschaft, gemeinsamer Tatplan, gemeinsames Tatinteresse, Tatherrschaft für beide. Und dass aber eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass die Kindsmutter nur wegen Totschlag im minderschweren Fall bestraft würde, die Schwester, die unmittelbar Ausführende, möglicherweise ebenfalls.
Das war der legendäre Badewannenfall. Ich verkneife mir jede Bemerkung darüber, ob die Wanne heute voll ist und lasse ganz im Gegenteil jetzt das Wasser ab. Danke, Mr. Strafrecht Thomas Fischer, und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoch an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Lena Wernhöfer, und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihre Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Es ist eine neue Nachricht auf unserem Anrufbeantworter.
Hallo Holger, hier ist Nadine. Ich habe einen neuen True Crime Podcast für dich und für alle, die zuhören. Im Fall Stefanie, eine von 155. Stefanie kommt mit 14 mit ihrer großen Liebe Stefan zusammen. Die beiden heiraten, kriegen 4 Kinder, wohnen im eigenen Haus mit Garten. Eigentlich alles perfekt bis zum Februar 2023. Da bringt Stefan seine Frau Stefanie um. Wir gucken uns diesen Fall an und je näher wir reingucken, desto mehr merken wir, es war eine ganze Menge nicht in Ordnung zwischen den beiden. Im Fall Stefanie, eine von 155, den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr reinhört.
Ich sage danke für diesen Tipp und ich sage auf Wiederhören, ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.